Ein ganz herzliches Willkommen bei Alle drei Minuten, dem Podcast des Kommunalen Frauenreferats der Landeshauptstadt Wiesbaden. Hier hörst du Gespräche mit Expertinnen und Experten zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen und Frauen und zur Istanbul-Konvention.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle drei Minuten. Das Thema der heutigen Folge ist das in der Istanbul-Konvention vorgesehene Hochrisikomanagement. Um zu diesem Thema zu sprechen, hat mich meine Reise wieder nach Rheinland-Pfalz, wieder nach Landau geführt. Und ich sitze hier heute mit Frau Sonja Walter und Frau Barbara Emrich, den High-Risk-Verantwortlichen der Polizeidirektion in Ludwigshafen und Landau. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Zunächst möchte ich ein paar Rahmeninfos geben. Für diejenigen, die sich mit der Istanbul-Konvention nicht in Gänze befasst haben. Artikel 50 der Konvention verpflichtet die Behörden zur sofortigen und angemessenen Reaktion der zuständigen Strafverfolgungsbehörden unter umgehender Gewährung eines geeigneten Schutzes. Und Artikel 51 beinhaltet die Verpflichtung, sicherzustellen, dass eine Analyse der Gefahr für Leib und Leben und der Schwere der Situation sowie der Gefahr von wiederholter Gewalt von allen einschlägigen Behörden vorgenommen wird, um die Gefahr unter Kontrolle zu bringen und erforderlichenfalls für koordinierte Sicherheit und Unterstützung zu sorgen. Jetzt fangen wir natürlich mit der Istanbul-Konvention nicht erstmalig mit dem Thema an, sondern das Hochrisikomanagement beziehungsweise auch die Strafverfolgung zu häuslicher Gewalt ist schon länger verankert, insbesondere durch das Gewaltschutzgesetz von 2002. Und da möchten wir jetzt kurz erstmal drauf eingehen. Möchte eine von Ihnen den Grundsatz, wer schlägt, der geht, einmal erläutern?
Also da fällt mir als erstes das Plakat ein, was damals als Werbekampagne gestartet ist. Das war der Schiedsrichter Herr Merck, der deutlich klar gemacht hat, wer einen Fehler begeht, der wird mit der roten Karte des Platzes verwiesen. Und das hat man dann versucht eben zu sagen, dass das Prinzip ist, also wer hier die Ursache setzt, der Aggressor ist, der hat das Haus, die Wohnung oder welchen Platz auch immer zu verlassen und nicht das Opfer, so wie es ja tatsächlich vor einigen Jahrzehnten, muss ich jetzt sagen, eigentlich üblich war, dass wir dann zum Schutze der Frau die Frau aus der Wohnung genommen haben, eventuell auch mit den Kindern. Und das war das Prinzip. Und ich denke, dieser kurze, knackige Satz, wer schlägt, der geht, ist eigentlich sehr verständlich. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg, den wir eingeschlagen haben.
Und was ist dann das Mittel dazu? Also es braucht ja immer Begriffe sozusagen, welches Mittel wird gegenüber dem Täter dann eingesetzt, um ihn der Wohnung zu verweisen?
Ja, dazu haben wir die Wegweisung und einfach auch den Platzverweis. Wir können ihn auch längere Zeit der Wohnung verweisen. Mittlerweile ist es bei uns möglich und dann bekommt er einen Platzverweis, genauso wie ein Kontaktverbot von der Polizei ausgesprochen und kriegt das natürlich auch schriftlich mit.
Und wie lange ist das dann gültig?
Also wir sagen in der Regel 10 Tage. Das sind 10 Tage, in denen die Frau bzw. das Opfer einfach zur Ruhe kommen soll und sich dann halt auch die Möglichkeit zum Beispiel eines gerichtlichen Beschlusses zu erwirken.
Und der gerichtliche Beschluss kann dann quasi die Wegweisung nochmal bestärken, dann mit einer längerfristigen Kontaktsperre.
Genau, die gehen...
Sechs
Monate in der Regel.
Der große Unterschied ist der Verstoß eben gegen diese Wegweisung. Das wird lediglich als Ordnungswidrigkeit geahndet. Und erst der Verstoß gegen einen Beschluss nach § 4 Gewaltschutzgesetz stellt eine Straftat dar.
Und das kann nur ein Gericht dann quasi verordnen. Mhm. Also es ist sozusagen eine Eilanordnung, um erstmal Sicherheit zu schaffen.
Bei uns genau, wie die Feuerwehr. Erst da brennt es, dann werden die ersten Maßnahmen eingeleitet. Und das sind ja auch die Kollegen, die quasi in dem ersten Angriff vor Ort fahren. Also die sprechen diesen Platzverweis und die Wegweisung und ein Kontaktverbot aus. Die füllen quasi in einem Datenvordruck das Ganze aus. Und das Ganze geben sie dann ja ab an den Endsachbearbeiter, aber dass erstmal eine Ruhe hergestellt wird und ein sicherer Bereich für die Frau und gegebenenfalls oder das Opfer und die Kinder.
Jetzt gibt es ja öfter mal auch die Situation, dass die Betroffene der Gewalt, das Opfer der Gewalt, den Täter zum Beispiel wieder auch in die Wohnung reinlässt. Wie ist das juristisch zu bewerten? Also man hat die Wegweisung ausgesprochen. Was bedeutet das dann im Endeffekt, wenn sie quasi ihn freiwillig in Anführungszeichen wieder in die Wohnung lässt?
Das ist bei uns in Deutschland beziehungsweise für Rheinland-Pfalz, wir sind ja Landesbeamten, jederzeit möglich. Also wenn das Opfer sagt, ich möchte den Partner wieder aufnehmen, egal unter welchen Umständen, das jetzt in Eigenentscheidung oder auch Druck von außerhalb oder vom Täter, dann kann sie das jederzeit machen. Es stellt keine Strafe dar, nichts. Das ist möglich.
Es stellt keine Strafe dar. Aber gerade bei gerichtlichen Beschlüssen kann es passieren, dass dann in der Folge, wenn sie halt doch möchte, dass er wieder die Wohnung verlässt, weil es zum Beispiel wieder zu einem Vorfall gekommen ist, dass es Probleme gibt, das dann quasi wieder zu verfolgen, weil sie halt sehr ihn reingelassen und dann halt wieder zu sagen, und jetzt nehme ich doch wieder die Verfügung, ist dann schon problematisch.
Jetzt ist es natürlich sehr viel einfacher für eine Betroffene, diese Zeit zu nutzen, wenn es eine fachliche, professionelle Unterstützung gibt. Und da ist ja im Gewaltschutzgesetz verankert worden, der sogenannte proaktive Ansatz. Also der ist sehr häufig auch, wird diese Begrifflichkeit verwendet. Könnte eine von Ihnen nochmal erläutern, was darunter zu verstehen ist.
Also der proaktive Ansatz in Bezug auf die Betroffenen.
Genau.
Ja, also im Rahmen dessen quasi jetzt auch im ersten Angriff wird auch gleich der Betroffenen erläutert, was jetzt für eine Maschinerie anläuft. Und ihr wird auch erklärt, dass es möglich ist, dass wir ihre Daten an die betroffenen Beratungsstelle übermitteln und ob sie damit einverstanden ist. Da gibt es auch einen Vordruck. Und wenn die Frau sagt, jawohl, da bin ich mit einverstanden, wird noch am gleichen Tag, es werden diese Daten übermittelt an die Interventionsstellen. Und die Betroffenenberatung kann dann wirklich sehr zeitnah, am besten am gleichen Tag, noch Kontakt aufnehmen zu der Betroffenen.
Wie oft würden Sie sagen, wird diese Möglichkeit genutzt?
Oh.
Weil es ist ja eine freiwillige, also es gibt Bundesländer, wir haben ja schon gehört.
Also diese Möglichkeit wird jedes Mal genutzt von den Kollegen, weil es...
Nee, also von den Betroffenen.
Ach so, also die werden jedes Mal gefragt, das ist ein standardisiertes Verfahren. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob das zu 50% oder zu 60 oder 70, ist ganz unterschiedlich. Das kann ich jetzt leider mit Zahlen nicht belegen.
Ich glaube aber tatsächlich, dass der Erstkontakt schon sehr oft genutzt wird. Zumindest, dass die sich Informationen einholen können und dass die darüber informieren. Also ich glaube, dieser Erstkontakt wird wirklich oft genutzt, ob es dann weitergehend in eine Beratung beziehungsweise eine Betreuung geht, ist sicherlich unterschiedlich, aber der Erstkontakt wird ziemlich.
Das hat mich jetzt vor dem Hintergrund interessiert, weil, wie wir ja schon gehört haben, befinden wir uns hier im Landesrecht. Die Bundesländer handeln das unterschiedlich und es gibt zwei Bundesländer, die das nicht mit einer freiwilligen Möglichkeit verbinden. Also man muss aus Datenschutzgründen die Zustimmung geben, sondern die in jedem Fall die Kontaktdaten weitergeben. Also wo man unterschiedliche Bewertungen hat, ob das jetzt gut ist oder nicht, also weil es ja natürlich in die Eigenverantwortung der Betroffenen eingreift. Insofern hat mich das jetzt interessiert, wie oft sowas dann auch in Anspruch genommen wird, die Möglichkeit, dass die Kontaktdaten weiterverwendet werden.
Also wir haben auch schon rechtlich die Möglichkeiten. Also wenn wir sagen, hier ist ein besonderes Schutzbedürfnis der Betroffenen oder auch der Kinder, haben wir auch die Möglichkeit, auch ohne Einverständnis, weil wir sagen, also der ist so brisant, der Fall, dass wir die Daten weitergeben an die Interventionsstelle. Also die Möglichkeit haben wir rechtlich auch. Auch die wird auch wahrgenommen. Gerade aktuell habe ich jetzt einen Fall, wo auch ein Fall dann an die Interventionsstelle gegeben wird.
Und bei Kindern, mit betroffenen Kindern, ist es, glaube ich, sowieso standardmäßig so, dass das Jugendamt zumindest informiert wird?
Da brauchen wir kein Einverständnis. Mhm. Genauso wie wenn es an die Ausländerbehörde geht. Ja.
Genau, das ist Pflicht, dass wir dann die Behörden dementsprechend darüber informieren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn wir direkt vor Ort sind und gerade es einen Vorfall gab und wir die Frau fragen, wie sieht's denn aus mit einer Weiterleitung ihrer Daten und so, dann hat die ja ganz viele Sachen im Kopf. Was ist passiert? Die Kinder sind da. Also da muss man dann vielleicht auch nochmal ein zweites Mal ihr erläutern, um was es eigentlich wirklich geht und ein bisschen Verständnis dafür haben, was sie auch gerade durchmacht und wie die Situation gerade ist.
Wobei ich auch denke, gerade die Situation ist dann so brisant, also die Gewalt ist so frisch quasi, dass da die Frauen dann, habe ich den Eindruck, schon eher gewillt sind zu sagen, ja bitte helft mir und so viel Hilfe wie möglich, das möchte ich. also wir kriegen auch schon dann die Rückmeldung von unserer Interventionsstelle. Ich habe da ein paar Mal versucht anzurufen, ich erreiche niemanden. Ich schicke jetzt mal per Post Informationsmaterial, dass wenn da mal so ein, zwei, drei Nächte vergangen sind, die Frau wieder sagt, naja, Schema F ist doch auch doch eigentlich gar nicht so schlimm und ich gebe ihm noch mal eine Chance. Also das kommt auch vor. Aber ich denke, das Wichtige ist wirklich diese Erstintervention, wenn alles noch ganz frisch ist, das dann einzufangen.
Ja, die Studien zeigen ja auch, dass an dieser Stelle die Intervention noch am ehesten möglich ist. Das hat ja auch mit diesem Gewaltzirkel zu tun. Wenn dann die konkrete Situation vorbei ist, dass dann, wie Sie es darstellen, öfter mal auch, ja, er hat doch auch gute Seiten und er kann ja auch ganz anders, dass man da noch die Hoffnung hat, dass sich da vielleicht was ändert. Und das Gleiche gilt aber natürlich auch für die Täter. Und jetzt haben wir in dem Podcast mit Roland Hertel gehört, dass es hier auch einen proaktiven Ansatz gibt in Bezug auf die Täter. Und da arbeiten Sie auch sehr eng zusammen. Können Sie das nochmal aus Ihrer Sicht schildern, wie das läuft? Also Sie geben quasi dasselbe Angebot, was Sie den Betroffenen geben, dann auch an die Täter.
Genau, also wenn wir merken, dass, also ich sage mal, bei einem Tatleugner und der wirklich alles ablehnt, das Gespräch mit uns oder überhaupt irgendwas, also da denke ich, ist es verlorene Liebensmühe, denjenigen zu fragen, ob man mal mit der Täterarbeitseinrichtung sprechen möchte. Aber da sind die Kollegen, denke ich, feinfühlig genug, dass die merken, da hätte ich vielleicht eine Chance und man bietet das dem Täter an. Es ist natürlich auch immer die Frage der jeweiligen Person, wie verkaufe ich so ein Angebot? Ne? Einfach zu sagen, hey, da ist jemand, der hört dir mal zu. Da kannst du mal deinen Standpunkt äußern. Oder dass man einfach sagt, guck mal, das ist jetzt schon ein paar Mal schiefgelaufen. Dein Ansatz, Konflikte zu klären, funktioniert so nicht. Mhm. Na, sprich doch mal mit jemandem. Das sind dann ja auch Gruppen, wo dann da vielleicht manche Männer schon ein bisschen weiter sind mit ihrer Täterarbeit oder das Ganze aufzuarbeiten. Und die Möglichkeit haben wir, ja, das ist der gleiche Vordruck und der gibt sein Einverständnis und wir geben dann seine personenbezogenen Daten an die Täterarbeit weiter.
Und wird das gut angenommen?
Habe ich keine Rückmeldung. Müssen Sie Roland Hertel fragen, beziehungsweise die Täterarbeitseinrichtung, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Okay. Jetzt geht es ja insbesondere auch um Präventionsmaßnahmen, um die schlimmsten Gewalttaten zu verhindern. Also Mord, versuchten Mord, wir sprechen viel von Femiziden. Dieser Begriff hat sich ja in den letzten Jahren dann auch in Deutschland mehr durchgesetzt. Und Rheinland-Pfalz ist da schon sehr lange auch hinterher. So bin ich auch auf Sie gekommen. Wenn wir auf Fachtagungen sind, hören wir immer von dem Projekt in Rheinland-Pfalz. Jetzt heißt es, glaube ich, GESP. Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Können Sie hier noch mal was zu den Ursprüngen dieses Projekts sagen, beziehungsweise seit wann gibt es das? Es gab ja erst eine Pilotphase und dann jetzt eine standardmäßige Verbreitung in Rheinland-Pfalz. Und was können wir uns darunter vorstellen?
Also das GESP, diese Bezeichnung Gewalt in engen sozialen Beziehungen ist, denke ich, schon sehr individuell. Da hat sich Rheinland-Pfalz ein bisschen abgekapselt von den anderen Bundesländern. Das gibt es nicht jetzt erst. Das vielleicht vertauschen Sie das mit diesem Begriff der häuslichen Gewalt. Mhm. Das ist, denke ich, schon seit den 90er Jahren. Mhm. Da kam das Thema auf, häusliche Gewalt, so nennen wir das. Was verstehen wir unter häuslicher Gewalt? Dann gab es auch mal dazu eine Definition von der Berliner Interventions Projekt BIC wurde das abgenannt. Die meine ich haben damals diesen Begriff dann nochmal definiert. Aber Rheinland-Pfalz hat das nochmal anders benannt. Also das geht schon um Gewalt zwischen erwachsenem Paar in einer Beziehung oder einer ehemaligen Beziehung. Und da sind wir jetzt gerade im Umbruch, dass man versucht, das mal auf Bundesebene einheitlich zu benennen, zur häuslichen Gewalt. Da sind wir aber gerade im Prozess drin. Bei uns heißt es immer noch Gewalt in engen sozialen Beziehungen und da geht es wirklich rein um die Partnerschaftsgewalt. Mhm. Also das sind nicht irgendwie noch, dass die Kinder geschädigt sind oder dass es mit der Schwiegermutter zur Gewalt kommt, sondern rein um Partnerschaften. Unterschiedlichen Geschlechts, gleichgeschlechtlich oder das ist einerlei.
Mhm. Und dieses Projekt, was Sie jetzt zu High-Risk-Verantwortlichen macht, da können Sie jetzt vielleicht nochmal erläutern, was ist das eigentlich und wo kommt das her?
Okay, das hat seinen Ursprung auch in einem Bund-Länder-Austausch. Damals hat dann Rheinland-Pfalz den Auftrag bekommen und hat gesagt, die starten ein Projekt. Das hat mit einer großen Fachtagung 2014 quasi angefangen und wurde von der Uni Landau Koblenz evaluiert beziehungsweise halt auch begleitet. Das Ganze hat dann im September 2014 angefangen. Offizieller Start war der 1.10.2014. Darum ging es eigentlich. Wie erkennen wir diese Hochrisikofälle? Was gibt es da für Analysetools? Wie können wir das machen und wie können wir die Fallkonferenzen gestalten? Wie kommen wir alle zusammen? Wie setzen wir uns an einen Tisch? Und das war quasi Sinn und Zweck dieses Projektes. Das wurde dann bis 31.10.2015 begleitet. Danach gab es dann den großen Abschlussbericht von der Uni Landau Koblenz. Genau, und das wurde bei uns in Rheinland-Pfalz dann halt nach und nach übernommen.
Mhm. Und es gab eine Pilotphase. In welchen Bereichen wurde diese durchgeführt?
Okay, das war vom Polizeipräsidium Rhein-Pfalz und es gab Pilotstädte, einmal Ludwigshafen, einmal Neustadt und einmal Landau. Zunächst wurde es wirklich auf die Städte begrenzt, dass man halt erstmal guckt, was haben wir für Fälle und dass man das dann auch vergleichen kann. Wir haben auch unterschiedliche Analysetools getestet und genau danach wird es ausgewertet und nun erst im Polizeipräsidium Rhein-Pfalz und dann auf ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet.
Und das war 2018?
18. Landesweit. Mhm.
Und das bedeutet dann, dass jedes Polizeipräsidium oder jede Polizeiinspektion, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, High-Risk-Verantwortliche benennt.
Und Direktionsebene, also die Polizeidirektion. Mhm. Genau, das ist die übergeordnete
Stelle. Und noch ein anderer Begriff. Noch ein anderer Begriff.
Polizeidirektion?
Ja.
Also das Polizeipräsidium ist oben untergliedert, dann da kommt die Polizeidirektion. Mhm. Und unter jeder Polizeidirektion gibt es wieder Inspektion. Mhm. Und auf jeder Inspektion gibt es einen GESP-Koordinator, die quasi die Verantwortlichen sind für diesen Bereich.
Und was genau machen die dann?
Also die High-Risk-Verantwortlichen, das, was wir jetzt als Aufgabe machen, das ist so das Bindeglied quasi zwischen allen Kooperationspartnern. Uns werden die Fälle zugewiesen, sei es jetzt von unserer polizeilichen Seite, aber es ist auch möglich von jedem anderen Netzwerkpartner. Wir planen quasi die Fallkonferenzen, in der quasi individuelle Fälle besprochen werden. Wir sind Ansprechpartner für alle, geben Informationen zu aktuellen Fällen auch weiter an die anderen Netzwerkpartner. Wir machen intern, machen wir Quartalsbesprechungen, einmal mit den Kollegen auf den Inspektionen oder Halbjahresbesprechungen, so wie das jeder für sich notwendig sieht und dann auf Direktionsebene, Präsidialebene. Also wir sind auch im ständigen Austausch miteinander. Aber ja, kann so sagen, sind quasi die Koordination dazwischen, versuchen eben auch, wenn es notwendig ist, auch mal Fälle ins Lagebild einzufliegen oder einfliegen zu lassen. Ja, und auf den Inspektionen wiederum, da befinden sich die GESP-Koordinatoren im Tagdienst. Die sind die Endsachbearbeiter, sprich, wenn also die Kollegen im Streifendienst einen Fall aufnehmen, das, was ich vorhin gesagt habe, dieser erste Angriff und die erste Intervention machen, die geben den Fall dann aber, sobald das Analysetool, so wie es ihnen möglich ist, ausgewertet haben, geben sie es ab an die Endsachbearbeitung. Und dort wird dann nochmal der Fall eben überprüft, nachkorrigiert nach oben oder nach unten und die machen auch die Vernehmung oder sonstige Sachen. Sind aber eben auch für uns wiederum Ansprechpartner, weil das ist jeder Sachbearbeiter im Bezirksdienst bearbeitet solche Fälle. Jedenfalls in unserem Bereich ist das so. Aber der ist auch wiederum Ansprechpartner auf seiner Inspektion, wenn es eben um das Thema geht.
Mhm. Jetzt ist ja nicht jeder Einsatz im Bereich häuslicher Gewalt ein Hochrisikofall. Wie könnte man denn jetzt einen Hochrisikofall definieren? Also wann liegt ein Hochrisikofall vor?
Da gibt es eine Definition, wo ich passen muss, um die wirklich ganz genau aufsagen zu können. Aber ich sehe gerade die Kollegin, das ist denn die Definition. Also wenn man sie jetzt wirklich ganz streng genommen, dann vielleicht, wenn man die Definition mal sagt.
Genau, ein Hochrisikofall von häuslicher Gewalt bzw. Stalking ist anzunehmen, wenn die konkrete Gefahr der Begehung eines Tötungsdeliktes besteht. Für das Vorliegen einer solchen Gefahr kann sprechen, dass sich die betroffene Person und ihre Kinder bzw. ihre neuen Lebenspartner, Partnerin mit dem Tode bedroht fühlt, dass der Gefährder konkrete und ernstzunehmende Todesdrohungen gegenüber der Betroffenen bzw. Dritten offenbart hat, dass sich der Konkludent aus der Art und Intensität aktueller oder früherer Handlungen ergibt und dass sich dass aus Sicht der in dem Fall involvierten Behörden und Institutionen tatsächliche Anhaltspunkte für diese Bedrohung vorliegen. Also das ist die offizielle Definition dafür.
Und jetzt haben Sie eben schon gesagt, diese standardisierten Verfahren, wir hatten auch das Analysetool Odara schon im Podcast mit Roland Hertel noch von ihm sehr gut erläutert bekommen, seinen 13 Punkten, die dort gemessen werden. Jetzt gibt es ja verschiedene standardisierte Verfahren. Mit welchen arbeiten Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit?
Okay, tatsächlich ist es so, dass das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit beiden arbeitet. Einmal mit dem Danger Assessment Campbell und einmal mit dem schon eben genannten Odara.
Also aber man muss sagen, die Digital, ne? Also genau. Wir in Neustadt und in Ludwigshafen, die arbeiten mit Danger Assessment und die Polizeidirektion Nando mit dem Odara-Bogen. Genau.
Kann man kurz charakterisieren, was der Unterschied ist zwischen den beiden Tools?
Also der Odara fängt etwas früher an mit seiner Intervention. Da wird quasi die Rückfallwahrscheinlichkeit prognostiziert.
Und beim Danger Assessment geht es darum, schwere bis schwerste Gewalt quasi vorauszusagen beziehungsweise damit zu verhindern.
Und das sind dann quasi so Fragebögen, die standardisiert sind und am Ende ergibt sich jeweils eine Punktzahl und die sagt dann quasi Gefahr im Verzug, hier muss gehandelt werden oder also es liegt ein Hochrisikofall vor oder eben nicht.
Genau, bei beiden Bögen gibt es sogenannte Cut-Off-Werte. Das ist festgelegt, wann die sind. Bei dem Odara sind es 5 Punkte, bei dem Danger Assessment sind es 18 Punkte. Da ist es quasi für uns die extreme Gefährdung oder die hohe Gefährdung. Und da ist es halt Pflicht, dass dann quasi alles anläuft aufs Hochrisikomanagement bezogen. Nichtsdestotrotz haben wir uns alle darauf geeinigt, dass auch wenn man einen Bogen hat, der jetzt vielleicht noch nicht diesen Cut-Off-Wert erreicht hat, aber man merkt, die Gewalt steigert sich schon und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass diese Punkte erreicht werden können oder jeder halt sagt, da tut sich noch mehr, dass wir diesen Fall dann auch in einer Fallkonferenz besprechen können, wenn wir die Zustimmung von der Frau haben.
Also das ist immer die Voraussetzung, dass die Frau zustimmt, dass diese Fallkonferenz durchgeführt wird.
Ja, genau. Das Opfer muss dieser Fallkonferenz zustimmen.
Man hat eben auch versucht, eben diese Analyse-Tools, die ja wissenschaftlich erwiesen sind, die sollen den Sachbearbeitern oder den ja allen Netzwerkpartnern irgendwo so ein bisschen die Sicherheit geben. Ne? Früher war so ein bisschen das Bauchgefühl, je nach Lebenserfahrung oder Dienstalter, auch die Erfahrung, die ein bisschen mit einfließt, die nur, ja, wie schätze ich einen Fall ein? Und aus den vorgenannten Aspekten kann das ganz unterschiedlich ausfallen. Und deswegen hat man dann nochmal einfach ein wissenschaftliches Analysetool, was dieses Bauchgefühl nochmal bestätigen kann oder auch ein bisschen nehmen kann. Im Zweifelsfall heißt es immer, also bin ich mir nicht sicher, dann ist von einem Hochrisikofall auszugehen. Also im Zweifelsfall setzen wir uns zusammen und betrachten den Fall genauer. Das Ganze sollte dazu dienen, dass einfach ein Fall, ein häuslicher Gewaltfall näher betrachtet wird. Dass wir einfach, wenn wir diese Analyse-Tools ausgewertet haben, jetzt egal welcher, dass man sagt, oh, da müssen wir genauer hingucken. Also da sind schon Punkte, die uns hellhörig werden lassen. Und manche Dinge können einfach ja vielleicht noch nicht bekannt sein für uns. Die Partnerin weiß aber aus Vergangenheit, da war was, das wurde vielleicht nur nicht beanzeigt. Und das sind dann so Punkte, wo wir sagen, okay, dann besprechen wir es lieber, statt es nicht zu besprechen. Wobei die Fallkonferenz jetzt nicht, ja, also die Maschinerie läuft ja eh. Ob das Einverständnis jetzt da ist oder nicht, die Maschinerie läuft, also jeder Netzwerkpartner weiß, was er zu tun hat. Nur die Besonderheit, dass wir eben in einem ja, koordinierten und moderierten Verfahren zusammen alle kommen und uns über den Fall austauschen. Das ist nochmal das Besondere.
Das ist also die multidisziplinäre Kooperation, also das Zusammenkommen und Zusammenarbeiten von Fachkräften unterschiedlicher Professionen, ist ja auch eine wichtige Vorgabe der Istanbul-Konvention. Wer sitzt denn bei so einer Fallkonferenz in der Regel mit am Tisch?
Also wir betrachten den Fall natürlich und gucken, wer davon alles betroffen sein könnte. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, dann die Frauenunterstützungseinrichtungen, die Täterarbeitseinrichtung. Ja, und entsprechend, wenn Kinder betroffen sind, das Jugendamt, die Ausländerbehörde, je nachdem.
Da sind wir ganz offen. Da ist auch keine Grenze gesetzt. Also wer beteiligt ist, den versuchen wir mit an den Tisch zu bekommen.
Die Opferschutzbeauftragten des Präsidiums sitzen mit dabei. Also wir versuchen schon, aus jeder Sparte immer jeden zu bekommen und an den Tisch zu bekommen.
Wichtig ist, es kommen halt nur die an den Tisch bei uns, die auch im Fall drin sind. Also das ist nicht, dass wir beispielsweise das Frauenhaus dabei hätten und die Frau ist gar nicht im Frauenhaus. Wir haben nicht das Jugendamt dabei, wenn gar keine Kinder dabei sind. Also das ist das Wichtige. Es kommen wirklich nur die rein, die in dem individuellen Fall drin sind. Und das kann sich quasi alle 30 Minuten, kann sich dieser Kreis verändern.
Genau, auch polizeitechnisch gesehen. Also es sind immer nur die Sachbearbeiter dabei, die mit diesem Fall auch betroffen sind. Oder die Polizeiinspektion, die mit diesem Fall betroffen ist.
Genau. Die Betroffene muss ja zustimmen. Ist sie selber dann auch dabei bei den Fallkonferenzen?
Nein, also die Betroffene ist nicht dabei. Das wird fälschlicherweise das ein oder andere Mal dann immer angenommen. Wir hatten es auch schon mal, dass dann tatsächlich jemand zur Fallkonferenz mit der Betroffenen kam und haben wir sagen müssen, nein, das ist so nicht üblich. Das wird aber eigentlich im Vornherein schon bei der Planung auch erläutert, wenn da neue Netzwerkpartner dazukommen, wie das Ganze läuft. Also das sind wirklich nur die einzelnen beteiligten Professionen.
Das professionelle
Netzwerk. Genau, die Experten quasi kommen an den Tisch, wie es so schön
heißt. Jetzt stelle ich mir das natürlich schwierig vor, wenn die Betroffene zustimmen muss, dass so eine Fallkonferenz stattfindet und selber nicht dabei sein darf. Ist das eine Hürde? Also beziehungsweise wie viele Betroffene oder wie hoch ist der Anteil der Betroffenen, die dem zustimmen, sowas stattfinden darf?
Also ich würde das jetzt nicht als Hürde sehen, ob sie jetzt mit dabei ist oder nicht. Also ich glaube, ja, sowohl die Frauenunterstützungseinrichtungen als auch wir werden fragen ja das Opfer oder die Betroffene und wir erläutern ja auch, wer sitzt da mit an dem Tisch. Und ich denke, entweder möchte das die Frau oder möchte das nicht. Man erläutert ja, dass es quasi natürlich um sie geht und sie da nicht dabei ist, aber dass es ja zu ihrem Guten ist, dass wir uns alle austauschen und dann hinterher wird sie auch direkt darüber informiert, was in dieser Fallkonferenz besprochen wurde und auch die Maßnahmen müssen ja mit ihr durchgegangen werden. Dann, wir brauchen ja ihre Bereitschaft dafür. Die normalen Standardmaßnahmen von der Polizei und auch vom Jugendamt oder sowas werden auf jeden Fall immer getroffen. Aber es geht ja auch darüber hinaus und da brauchen wir auf jeden Fall die Bereitschaft der Betroffene. Und das funktioniert halt auch nur, wenn sie zugestimmt hat.
Mhm. Jetzt habe ich es auch so verstanden, dass jeder Netzwerkpartner, jede Netzwerkpartnerin sozusagen so eine Fallkonferenz einberufen kann. Also es kann auch die Frauenunterstützungseinrichtung oder die Täterarbeit oder das Jugendamt. Also wer auch immer das Gefühl hat, sowas könnte notwendig sein, kann diesen Vorschlag machen.
Genau, das ist ja, Entschuldigung, die Aufgabe eigentlich von der High-Risk-Verantwortlichen. Dadurch, dass wir die Kontakte alle haben und Ansprechpartner für die Kooperationspartner sind, sagen die uns dann, wenn die einen Fall haben und den gerne einbringen möchten und wir laden dann dementsprechend ein, wie vorher schon erläutert.
Und könnte es dann zum Beispiel auch ein Fall sein, der nur bisher bei der Frauenunterstützungseinrichtung war, wo die Polizei zum Beispiel noch nicht involviert war, oder?
Ja, das könnte schon sein. Allerdings muss der Frau vorher wirklich nochmal deutlich gemacht werden, dass wenn wir von Straftaten erfahren, dass wir dann auch den Strafverfolgungszwang haben. Genau. Also das sollte sie schon wissen. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ich glaube, seit 2014 hatte ich tatsächlich genau einmal den Fall. Allerdings relativ schnell, dass es danach polizeilich bekannt war. Und dass halt auch wir dann die Maßnahmen treffen mussten, natürlich.
Für die Polizeidirektion Lande kann ich auch sagen, es war seit 2016, also seitdem ich dabei bin, war es bei einem Fall angebracht, dass sie sagten, es wäre eine anonymisierte quasi Fallkonferenz. Und womit wir, sage ich mal, natürlich unterstützen wir da unsere Kooperationspartner. Vielleicht berufsbedingt sind wir da nicht immer ganz glücklich mit, weil das ist einfach in uns drin. Wir wollen ja den Fall klären. Aber es hat sich dann bis zur Fallkonferenz war dann die Frau doch bereit, eben, dass es offiziell mit Namen und allem bekannt gegeben wird. Mhm. Wahrscheinlich denke ich, dass es auch viel dann eben von den betroffenen Beratungen eben den ihr verdient, dass ihr einfach da wirklich einen guten Beziehung aufbauen zu der betroffenen Person, dass sie einfach das Gefühl hat, das ist okay, wenn die Polizei das erfährt. Das muss man natürlich auch teilweise im Hintergrund sehen von den Betroffenen, wo kommen sie her, also was für eine Vita haben sie da. Ich denke, nicht in jedem Herkunftsland ist die Polizei so der Vertrauenspartner, wie es vielleicht bei uns in Deutschland üblich ist. Und das muss man einfach auch immer betrachten in den Fällen, dass jetzt gerade die Frauen vielleicht nicht unbedingt das größte Vertrauen in die Polizei haben und das deswegen vielleicht anfänglich nicht wollen. Aber wenn die vielleicht merken, wie eng die Betroffenenberatung aber mit der Polizei und der Justiz Zusammenarbeit für sie, dass dann doch die Bereitschaft da größer ist. Und das spricht sich vielleicht auch rum. Also tatsächlich hatten wir auch schon Fallzuweisungen aufgrund von, wie heißt es schön, wir wurden empfohlen. Also wo dann wirklich eine Betroffene kam, die wir ein Jahr zuvor in der Fallkonferenz hatten, die dann eben auch begleitet worden ist. Und die hat quasi ein neues Opfer mitgebracht. Mhm. Und das denke ich, ja, wir machen zwar keine Kundenakquise, aber das freut einen dann schon, dass es offensichtlich ja sich rumspricht und angenommen wird, dass wir ja das Gute wollen für alle. Also jetzt nicht nur eben für die Betroffenen, weil auch der Täter, denke ich, irgendwo, dem soll ja auch geholfen werden dadurch, wenn er einfach nie gelernt hat, mit Konflikten klarzukommen. Ja.
Ja. Jetzt sind ja unterschiedliche Professionen am Tisch und die haben alle ihre verschiedenen Hüte auf und haben vielleicht auch eine andere Rolle in diesem ganzen Verfahren. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das auch nicht immer einfach ist. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit diesen Fallkonferenzen?
Also ich kann mal kurz vom Projekt nochmal berichten, weil damals hatten wir auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wie gehen wir an das Ganze ran? Und wir hatten vorneweg ein Treffen mit, sage ich jetzt mal, den in Anführungsstrichen Standardteilnehmern, also den Interventionsstellen, den Frauenhäusern, also die halt betroffen sein werden, den Jugendämtern ausgerichtet und haben gesagt, wir klären erstmal vorneweg, wer hat denn welchen Auftrag, dass das auch mal für jeden bewusst ist. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass jeder weiß, wer hat denn welchen Auftrag und wer hat denn den Blick auf wen oder vielleicht auf alle oder wie auch immer. Und das hat sehr viel gebracht, muss ich tatsächlich sagen. Klar gibt es immer wieder mal Reibungspunkte, weil vielleicht jemand nur die Betroffene betreut und jemand anderes aber die ganze Familie angucken muss und dann auch mal den Täter mit anhören muss. Das ist halt einfach dementsprechend und es gibt mal kurze Reibungspunkte, aber wenn man sich die Aufträge nochmal vor Augen hält, dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
Ja, ich denke auch, das sind ja manchmal Wünsche, die man an einen anderen Netzwerkpartner hat, ne? Also gern, ja, wann passiert denn mal was? Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn bei uns die Dezernentin dabei sitzen von der Staatsanwaltschaft, die dann wirklich nochmal klar erläutern können, wo sind denn gesetzlich eben die Grenzen gesetzt. Natürlich möchte jeder, dass der Täter schnell und so bestraft wird, wie es ihm zusteht, aber dass eben einem auch da oft die Hände gebunden sind. Und wenn ich halt so die Rolle des Einzelnen kenne und dann weiß ich auch, wo sind seine Grenzen, ist ja nicht wünsch dir was, sondern ne, das ist meine Aufgabe, das kann ich machen. Ich denke, das ist aber eben wichtig, dass wir uns dann deswegen nicht immer nur alle 4 Wochen, so wie wir es jetzt machen, zu einer Fallkonferenz individuell für einen Fall treffen, eben auch teilweise, weil ja ganz unterschiedliche Sachbearbeiter da zusammenkommen, sondern dass wir ständig so im Austausch sind. Das ist ja ein ständiger Prozess. Also wir haben dann auch mal außerplanmäßig Besprechungen mit dem Jugendamt, wo die nochmal versuchen klarzumachen, das sind unsere Möglichkeiten und das sind unsere Wünsche auch an Sie, Polizei oder wir machen das auch in einer großen Sitzung einmal im Quartal, wo wirklich dann die Staatsanwaltschaft einlädt. Da kommt die Täterarbeit zusammen, die Betroffenenberatung von der Polizei. Und es gibt noch so viele runde Tische und die, denke ich, sind auch wichtig unter dem Jahr, anlassunabhängig zu einem Fall, dass wir uns austauschen. Was beschäftigt uns gerade? Wenn wir zum Beispiel dann sagen, naja, wir sind gerade im großen Umbruch irgendwie, da wird eine Definition oder von Gast zu häuslicher Gewalt, das ist bei uns gerade ganz aktuell. Ich denke, das ist ganz gut zu wissen. Oder unter wie vielen Fällen haben die Gerichtshilfen zum Beispiel zu bearbeiten? Ja, dass wir uns da immer wieder austauschen und uns besser kennenlernen.
Und würden Sie sagen, dass das zu einer besseren Verständigung und einem besseren Verständnis auch der unterschiedlichen Rollen geführt hat?
Absolut, ja. Das ist immer wichtig, denke ich. Also ich kann doch nicht urteilen über jemanden, den ich nicht kenne. Also ich muss ja zusammenkommen. Hat sich nochmal ganz deutlich gezeigt, muss ich sagen, nach Corona. Also wir hatten auch einen Wechsel in der betroffenen Beratungsstelle und ich kannte sie immer nur vom Telefon. Das funktionierte Gott sei Dank auch sehr gut, weil ja, das hat gepasst. Aber als wir uns dann das erste Mal tatsächlich, ich glaube, das war dann anderthalb Jahre später, gesehen haben, da auch mal, zieh mal die Maske ab, dass wir uns richtig sehen. Also das macht ja was mit einem Menschen. Also wenn ich den immer wieder am Telefon habe oder dann tatsächlich kennenlerne, dass ich merke, hey, hier ist ein Vertrauen, da spielen wir uns nicht gegenseitig aus, sondern wir haben ein Ziel und natürlich bringt das viel. Oder auch Fallkonferenz, meine allererste Fallkonferenz, kann ich mich noch dran erinnern, das war so ein sehr großer Fall, also so, dass sehr viele Netzwerkpartner dabei waren. Und du hast vorhin schon gesagt, Sonja, da war teilweise, wenn die Netzwerkpartner, die zum Beispiel nur mit der Betroffenen beraten, die kriegen nur eine einseitige Information. Und das ist ja das Wichtige. Und ich denke, das ist Dreh- und Angelpunkt an so einer Fallkonferenz. Jeder bringt seine Einschätzung, seine Informationen auf den Tisch, sodass wir alle irgendwann mal so auf einen Wissensstand kommen. Und da stellte sich recht schnell raus, dass also die einseitige Informationsweitergabe der Betroffenen, vielleicht hat sie es wirklich so empfunden, ich möchte das gar nicht werten, dann aber dazu geführt hat, dass das Frauenhaus und das Jugendamt herangetreten ist und gesagt hat, bitte geben Sie doch die Kinder der Mutter wieder, sie leidet. Und dann hat eben das Jugendamt mal ihre Informationen preisgegeben, wie stark die Kinder leiden, wie lange es gedauert hat, bis die Kinder endlich mal Anschluss bekommen haben, dass man mit den Kindern arbeiten kann. Und ich glaube, also die Dame damals vom Frauenhaus ist schon nach Hause gegangen mit einem besseren Wissen und Verständnis, was wiederum aber dazu ja auch führen kann, dass vielleicht die Betroffenen nochmal anders, der geholfen werden kann. Und also das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, klar, wir können damit nicht jeden retten, aber das ist ein gutes Instrument. Und ich denke, jeder, der schon mal an einer Fallkonferenz teilgenommen hat, merkt das schon, also dass es immer ein Mehrwert ist. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, hey, wir sind zwar bei einem High-Risk-Fall von der Punktezahl, aber das haben wir auch, dass wir einfach sagen, hey, es sind alle Maßnahmen getroffen. Das ist von der Punktezahl High Risk, aber tatsächlich betrachtet dann doch nicht. Mhm.
Und wie kann man sich den Ablauf von so einer Fallkonferenz vorstellen? Also jeder sagt mal die eigene Einschätzung, wie lange dauert sowas, also für einen Fall.
Also ich kann jetzt gerade von Ludwigshafen sprechen. Wir haben pro Fall circa 30 Minuten. Das fängt an, dass ich das Ganze moderiere, den Fall vorstelle. Wir haben ein Zuweisungsblatt, nennen wir das, wo quasi die Grunddaten draufstehen, auch der Grundsachverhalt so ein bisschen. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich den quasi so ein bisschen vorlese, zumindest die Namen und die Kinder, dass man einfach in den Fall reinkommt. Und dann nehme ich zuerst immer die einbringende Institution, je nachdem wer das ist, fängt halt einfach an, damit man reinkommt, den Sachverhalt zu schildern und dann wird jeder andere abgefragt und geben ihren Sachstand quasi, dass man auf einem Level ist, dass man weiß oder jeder hat halt den gleichen Sachstand dann und dann wird ein Maßnahmenkatalog zusammengeschlossen. Und der wird halt auch wirklich, das finde ich ganz wichtig, zusammenbeschlossen, dass man halt einfach abspricht, wer macht was, dass das Hand in Hand geht, dass auch gerade die Betroffenen nicht zu doll überlastet wird. Das kann halt auch passieren, wenn zu viele vielleicht anrufen oder sagen, hier musst du noch was machen, dass das halt einfach sich nicht überschneidet, sondern dass das halt einfach passt, aber schon so zahnradmäßig ineinander auch fast. Genau, also so eine halbe Stunde ungefähr kommt man eigentlich immer hin. Gibt natürlich auch mal Fälle, die den Rahmen ein bisschen sprengen. Überhaupt gar keine Frage. Aber mit einer halben Stunde, glaube ich, Barbara, kommt ihr auch immer gut.
Genau, hin. Also wir planen das wirklich, das sagen wir so schön, dass wir beim Arzt, da kriegt man auch Termine. Nur ich würde sagen, wir sind dann ein bisschen pünktlicher, manchmal wie manche Ärzte. Man merkt ja vielleicht auch schon an 30 Minuten. Also
muss schon sehr eingespielt sein, dann auch.
Muss, ja, und es muss jeder wissen, das ist keine Plauderrunde. Mhm. Ne? Also wir sind wirklich, dieses Zuweisungsblatt, was die Sonja genannt hat, das wird auch, also wenn die Einladung rausgeht zur High-Risk-Fallkonferenz, wird das Zuweisungsblatt schon mitgeschickt. Also da kann sich dann jeder noch Daten rausziehen. Auch das Jugendamt, es kann schon mal vorkommen, dass die eben zwar eine Information bekommen haben über die Polizei, aber ihnen noch kein Kindeswohlgefährdungsverfahren irgendwie oder von denen eröffnet worden ist. Die bekommen da vielleicht erstmals Kontakt und die können sich dann schon mal vorab informieren. Oder das Ausländeramt, die ziehen sich dann schon mal die Akte. Also es wird auch erwartet, dass sich jeder vorbereitet. Weil, wie gesagt, in den 30 Minuten hat jeder dann einfach, ja, soll er kurz und prägnant möglichst die wichtigen Informationen preisgeben. Und ich denke, das ist auch ganz gut, um wirklich dann ja zu sehen, so wie Sonja gesagt hat, dass man da so ein bisschen zusammenarbeitet. Also bei uns kam es dann auch, dass Jugendamt und Gerichtshilfe gesagt haben, da wird direkt in der Fallkonferenz gesagt, komm, am nächsten Mittwoch machen wir zusammen einen Hausbesuch. Finde ich das auch wieder nicht schlecht. Da sieht ja die Betroffene, guck mal, die arbeiten zusammen. Ich meine, sie hat ja auch ihr Einverständnis gegeben, dass diese Netzwerkpartner zusammenarbeiten. Und dass einfach auch die Leute wissen, okay, in dem Fall ist noch, was weiß ich, Herr oder Frau vom Jugendamt. Also wenn nach der Fallkonferenz nochmal was ist, weiß ich, wen ich direkt anrufen kann.
Und wenn das einmal im Monat stattfindet, gibt es dann feste Termine und man bespricht dann die Fälle, die gerade angefallen sind. Das heißt, im schlimmsten Fall tritt ein aktueller Fall auf einen Tag, nachdem gerade eine Konferenz war oder am selben Tag, dann dauert es 4 Wochen. Oder es kann auch sein, dass es schon sehr viel kurzfristiger ist. Also
wir haben die Festen, ich gebe immer zum Ende des Jahres, denke ich, machst du auch, geben wir dann für das Folgejahr die Termine bekannt. Bei uns ist das immer der letzte Dienstag im Monat. Da erwarte ich auch schon, dass sich die Netzwerkpartner also diesen Zeitraum auch frei halten, weil keiner kann es vorhersagen, bin ich in dem Fall drin oder nicht, außer mir und der betroffenen Beratung, die eigentlich ständig dann mit Kids sind. Genau, und dann das ist nicht schlimm, wenn der Fall, sage ich mal, ganz frisch aufkommt oder wenn er erst, jetzt hat man erst Fallkonferenz und jetzt kommt 1-2 Tage später der Fall. Die Maschinerie ist die gleiche, weil wir bearbeiten ja auch ebenso die Fälle, wo die Frau kein Einverständnis gibt, mit Ausnahme eben, dass wir keine Fallkonferenz abhalten. Aber auch da gibt's Kontakte unter den Netzwerkpartnern. Auch da wird das Jugendamt von der Polizei kontaktiert oder die Betroffenenberatung wendet sich an uns.
Aber es gibt auch die Ausnahme, die, wo man sagt, wir können jetzt keine 4 Wochen warten, dass wir uns doch nochmal an den Tisch setzen oder 3 Wochen. Das sind wenige Fälle, aber natürlich gibt es die und dann beruft man halt eine Fallkonferenz zwischendrin mit ein. Ja. Standard sollte allerdings sein, dass man halt versucht, immer diesen festen Termin einzuhalten. Es gibt aber auch Fälle, da geht es halt einfach nicht.
Da ist dann dringender Bedarf gegeben vorher. Genau. Ja. Aber gibt natürlich, wenn es so feste Termine gibt, auch Planungssicherheit, man kann sich frei halten. Klingt auf jeden Fall sehr sinnig, das so zu machen. Jetzt ist natürlich so, damit das so reibungslos funktioniert und in einer halben Stunde dann auch abgearbeitet werden kann, dass alle fit sind, sage ich jetzt mal. Welche Rolle kommt denn da Fortbildungen, also jetzt mal unabhängig von Einzelfällen zum Thema? Also wie wird das gehandhabt zu dem Bereich?
Also bei der Polizei werden alle schon in der Ausbildung beschult. Zumindest, dass sie das Thema kennen, dass sie wissen, wie sind die Standardabläufe, was für Maßnahmen kann die Polizei treffen. In der Vergangenheit haben auch schon Fortbildungen stattgefunden mit den Kooperationspartnern. Also es wurde beschult in die Bögen, in die Analyse-Tools. Man hat auch immer mal wieder Kooperationstreffen, wo man einfach nochmal darüber spricht, wie läuft das Ganze ab. Man kann auch immer mal wieder was verbessern. Also deswegen sind wir ja quasi auch die Verantwortlichen dafür und haben die Kontakte zu den Kooperationspartnern, dass wenn man merkt, da gibt es extrem Personalwandel, dass man halt einfach sagt, habt ihr vielleicht nochmal Bedarf, sollen wir uns zusammensetzen, dass ihr einfach wisst, wie das Ganze abläuft.
Genau, es gibt ja auch die interdisziplinären Fachtagungen, die sind eigentlich auch ein fester Bestandteil, die dann, wo alle quasi ja zum bestimmten Themenbereich, aber immer mit dem Hauptüberbegriff häusliche Gewalt zusammenkommen. Das denke ich auch wichtig, wo dann auch dort mal nochmal so in der Kaffeepause nochmal neue Kontakte geknüpft werden können, wo neue Wege vorgestellt werden oder Studien vorgestellt werden.
Wie wichtig würden Sie sagen, ist Kontinuität? Also weil wir haben jetzt viel gehört, es geht darum, sich gegenseitig zu verstehen, die Kontakte zu pflegen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine hohe Fluktuation oder Wechsel da ein Problem darstellen würde. Also welche Rolle kommt da eine Kontinuität der Verantwortlichen zu?
Natürlich ist eine Beständigkeit wünschenswert. Wir wissen auch, dass das selbst bei der Polizei ja auch nicht immer gegeben ist. Aber ich denke, dass immer irgendwelche bei den Fallkonferenzen dabei sind, die das ganze Schema schon kennen, die halt auch wissen, wie das abläuft und die quasi den anderen dann dabei unterstützen und helfen. Also das ganze Netzwerk an sich quasi sich gegenseitig trägt und unterstützt.
Also das heißt, die standardisierten Wege führen dann auch zu einer Beständigkeit, unabhängig von Personen.
Ja, würde ich so sagen. Ja, aber also wenn auch neue dazukommen, es ist jeder immer bereit, nochmal das ganze Prinzip zu erläutern und zu erklären. Aber ich denke jetzt gerade im Bereich der Polizei, wir sind da, wenn man ja hört, sind ja seit 2014 in dem Bereich tätig, ich seit 2016. Auch unsere Bezirksbeamtinnen, das kommt auch wieder, muss ich sagen, regional an. In manchen Dienststellen ist dann ein höherer Wechsel. Aber prinzipiell gibt es ja auch für jeden Polizeibeamten einen Leitfaden zur Sachbearbeitung, wo wirklich, ich sag mal, das ist die Fibel, wie man lesen lernt. Und wer sich also diesen Leitfaden wirklich von vorne bis hinten durchliest, der weiß genau, um was geht es, wie wird es definiert. Es wird eine Tätertypologie angesprochen, diese Gewaltspirale. Und also die Möglichkeit hat ja jeder, sich da auch einzulesen. Liegt auch wieder an jedem selber. Mache ich Schema F oder möchte ich mich ein bisschen intensiver in die Sache einbringen? Und zur Not immer Unterstützung, Fragen.
Ja. Aber also jetzt auch gerade so bei den Jugendämtern oder bei anderen Behörden hat man oft schon Ansprechpartner, die das Ganze kennen. Und wenn da ein Wechsel vollzogen wird, dann werden die trotzdem auch schon intern oft darüber informiert, wie das Ganze abläuft. Also selten, dass man jemanden hat, den man dazu einlädt, der sagt, oh, ich war noch gar nie dabei oder hat noch nie was davon gehört. Gut, dann kann man immer noch mal kurz schon vorneweg erläutern. Das mache ich eigentlich ganz gern. Was kommt überhaupt auf den zu? Wie läuft das ab? Dass auch der nicht quasi in was ganz Neues reinrutscht.
Kein kaltes Wasser.
Genau. Also es wird ja keiner vorgeführt. Manche haben ein bisschen vielleicht eine Unsicherheit, weil sie denken, Gott, was kommt? Also es ist sehr zwanglos, aber hochprofessionell. So möchte ich es eigentlich nennen. Es ist es soll ja ein Raum des Vertrauens gegeben werden. Und das, denke ich, versuchen wir eigentlich immer zu sagen. Hier keine Unsicherheit, ganz im Gegenteil. Also wir sind um jeden dankbar, der etwas an Informationen beibringen kann zur Sache. Ist jeder willkommen.
Jetzt ist ja eine wichtige Vorgabe der Istanbul-Konvention auch, dass alle Maßnahmen, die getroffen werden, evaluiert werden, also unter Wirkungsanalysen unterzogen werden. Und es wurde ja schon gesagt, das Projekt wurde begleitet von der Universität Koblenz-Landau und auch evaluiert. Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Ergebnis dieser Evaluation? Also wir haben ja schon gehört, aus dem Pilotprojekt ist ein beständiges Projekt geworden. Das lässt ja schon darauf schließen, dass die Evaluation nicht so schlecht gewesen sein kann. Was ist für Sie so die Essenz, was die Evaluation gezeigt hat?
Also ich finde, es war einfach nochmal ein guter Anstoß, dass wir uns zusammensetzen müssen und dass wir zusammenarbeiten müssen. Und dieses Netzwerk, was denn immer größer wird, dass man sich kennt, wie die Barbara das vorhin schon erläutert hat, das ist ein wahnsinniger Mehrwert daraus geworden. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste,
was ich daraus wurde ja auch, würde. Es waren ja auch Befragungen an Betroffene gerichtet, als auch an Täter, und die waren nur positiv zu der Sache. Also im Schnitt kam raus, egal welches Analysetool angewandt wird, es ist ein richtiges und wichtiges Instrument, um eben ja dem Kampf anzusagen gegen die häusliche Gewalt.
Mhm. Und jetzt lag ja der Projektstart quasi auch schon vor der Ratifizierung und Inkrafttreten der Istanbul-Konvention in Deutschland. Und wir erleben, dass an vielen Stellen die Istanbul-Konvention nochmal wichtige Impulse gesetzt hat, auch nochmal tiefer in bestimmte Themen reinzugehen oder auch, dass ein höheres politisches wie auch anderes Interesse an dem Thema da ist. In Ihrer praktischen Arbeit sind da irgendwelche Impulse durch die Istanbul-Konvention spürbar? Oder ist es eher so, dass das zwar auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene läuft, aber jetzt für die praktische Arbeit in dem Bereich nicht so viel Relevanz hat?
Gut, dadurch, dass wir ja das Projekt schon hatten, würde ich sagen, hat es uns jetzt nicht nochmal so einen richtigen Impuls gegeben. Aber ich meine, auch unser Projekt ist ja dadurch gestartet. Und ich denke, wir waren da halt schon dadurch in diesem Thema so drin, dass man halt jetzt nicht nochmal so einen entscheidenden Impuls geben konnte. Aber natürlich wird auch bei uns immer wieder geguckt, was machen jetzt andere Bundesländer oder wie geht's halt jetzt auch weiter? Was können wir vielleicht noch verbessern? Wie sollten wir uns verbessern? Und das finde ich auch ganz wichtig.
Also ja, selbst wir haben ja dann auch den Leitfaden, den ich vorhin schon mal genannt habe, der wurde zweimal seitdem überarbeitet. Also da wurde dann auch dieses Thema eben Hochrisikomanagement hat dann auf einmal ein neues Kapitel bekommen. Wir haben vorhin gesagt, unsere Studierenden an der Hochschule der Polizei, bei denen ist es definitiv ein Teil der Ausbildung, dass sie daran geschult werden. Und ich denke, es hat uns dahingehend vielleicht einen Kick gegeben, dass man merkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das war richtig, dieses Pilotprojekt anzustarten. Und es war richtig, das eben auf die ganze Polizei Rheinland-Pfalz eben zu übernehmen, dass das schon der richtige Weg ist irgendwo.
Ja, dass es jetzt quasi eine gesetzliche oder eine staatliche Verpflichtung ist, was hier schon praktiziert wurde.
Genau.
Und gibt es dann auch Anfragen, also es wurde eben gesagt, Austausch bundesweit auch, gibt es dann Anfragen von anderen Bundesländern, die wissen wollen, wie funktioniert das in Rheinland-Pfalz? Wir würden es auch gerne machen, weil wir vielleicht noch nicht so weit sind.
Ja, auf jeden Fall. Das gab's. Wir haben dieses Projekt mehrfach in anderen Bundesländern auch vorgestellt, so wie wir quasi jetzt hier in Rheinland-Pfalz da dran gegangen sind und auch, wie wir das dann umgesetzt haben. Also das gab's auf jeden Fall.
Also sind die Impulse vielleicht dann von Rheinland-Pfalz in andere Bundesländer durch die Istanbul-Konvention?
Ich möchte sogar fast sagen, es geht teilweise auch international. Also der Roland Hertel, über den kam das auch Zentralasien. Hat, ich weiß nicht, ob er es erwähnt hat, also selbst die haben das übers Internet gefunden, weil ich sag mal, das ist ja nichts, was unbekannt ist, kann man ja einiges lesen, was Rheinland-Pfalz bisher schon auf die Beine gestellt hat und dass selbst Zentralasien das dann irgendwann gefunden hat und über die Friedrich-Ebert-Stiftung eben eine Anfrage gestellt hat und dort auch mittlerweile Odara angewandt wird und auf ihr Land angepasst, ein Hochrisikomanagement versucht zu implementieren. Also das denke ich schon, da hatten wir einige Anfragen, ja.
Ja, jetzt ist Hessen natürlich nur das Nachbarbundesland, aber wir hatten ja auch, also so bin ich ja auch drauf gekommen durch einen Fachtag, wo das vorgestellt wurde und wo ich dachte, ah ja, interessant, das ist ja genau das eigentlich, was die Konvention fordert, was dort schon umgesetzt wird, ja.
Ich denke, es ist auch irgendwie ganz galant. Also ich sag mal, wir haben ja mit Sicherheit am Anfang auch Hürden nehmen müssen oder es wurden Probleme erkannt, es wurde nachjustiert. Also ja, es ist ja so ein laufender Prozess und wenn jemand anders das, der wird es nicht eins zu eins mit Sicherheit übernehmen, aber schon mal sagen, ah guck, den Fehler brauchen wir nicht zu machen, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Also da waren wir vielleicht Vorreiter, so werden wir auch oft genannt. Ja, wenn man irgendwo da, sag ich mal, neue Eindrücke bekommen kann, aber auch von anderen Bundesländern, da ist Rheinland-Pfalz, denke ich, genauso offen. Also wenn da neue Impulse kommen, neue Ideen, werden die bei uns genauso versucht, irgendwie zu prüfen und vielleicht auch einzubringen.
Ja, super. Ich würde jetzt nochmal, wir hatten vor kurzem auch wieder die Vorstellung der Entwicklung der polizeilichen Kriminalstatistik in Bezug auf häusliche Gewalt, ging durch alle Medien, wo gesagt wurde, die häusliche Gewalt ist wieder dramatisch angestiegen. Jetzt sitze ich hier mit der Polizei zusammen und würde da gern auch nochmal die Frage stellen, wie aus Ihrer Sicht die Zahlen einzuordnen sind. Als Sozialwissenschaftlerin habe ich dazu eine Meinung, aber wie empfinden Sie die Medienberichterstattung darüber und die Einordnung dieser Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik?
Gut, eine Statistik liest jeder, wie er gerade möchte und interpretiert die auch dementsprechend. Also wir persönlich können jetzt, glaube ich, sagen, dass dieser Anstieg sicherlich immer mal, also wie wellenmäßig wir haben, kann auch manchmal an den Richtlinien liegen, die vielleicht auch mal geändert werden, dass man vielleicht mal weniger Zahlen und mal wieder mehr Zahlen hat. Natürlich, wenn die Medien davon berichten, vielleicht auch was für Hilfe es gibt, dass sich dann vielleicht auch mal ein Opfer mehr oder weniger sich meldet, dass sich das auswirkt. Ist jetzt halt schwierig, das Ganze dann so zu beleuchten.
Aber aus Ihrer praktischen Erfahrung her, haben Sie den Eindruck, dass es einen dramatischen Anstieg von häuslicher Gewalt gibt?
Nein, der Anstieg ist immer schon leicht nach oben festzustellen, aber das dramatisch ist es nicht. Und ich denke auch, je mehr darüber berichtet wird, das ist gut, auch wenn das jetzt, sage ich mal, eben bekannte Gesichter zum Beispiel auch mal thematisieren oder sich auch mal jemand wirklich dann outet. Also das ist ja immer in irgendeinem Bereich, wenn sich jemand outet und hinstellt und sagt, mir ist das auch passiert, aber ich habe es geschafft, ja. Also das gibt doch den Betroffenen, die noch nicht so weit sind, vielleicht doch irgendwann mal den Anstoß zu sagen, ja, okay, ich stehe nicht allein da. Also mir geht's zwar nicht gut, den anderen Frauen auch nicht, aber ich bin nicht allein damit. Und das ist vielleicht auch, dass die Fälle waren vielleicht immer schon da und jetzt getraut man sich halt mehr. Man hat ja auch mittlerweile Also wenn ich zurückdenke, denke ich zu Omas Zeiten. Also wenn sich da eine Frau von ihrem Mann getrennt hätte, die hätten einen, denke ich, das soziale Ansehen wäre nicht so gut gewesen. Da hätte es gehießen, geh zu deinem Mann zurück, das ist deine Aufgabe als Ehefrau und dann musst du damit klarkommen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Also eine Frau kann sehr gut alleine ihr Leben bestreiten, auch alleine mit den Kindern. Und das denke ich, ja, das war ein langer Prozess bis dahin. Und das führt vielleicht auch dazu, dass jetzt einfach die Statistik es zeigt, dass mehr Fälle da sind.
Ja, es kann ja auch ein gutes Zeichen sein. Also, dass mehr vom Dunkelfeld ins Hellfeld wandert, das kann damit zu tun haben, dass sich Gesetzesstrafrahmen ändern und dadurch die Fälle steigen. Und ich glaube, die Einordnung ist dann nochmal wichtig. So, ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar, das Hessische Innenministerium und der Verein Frauen helfen Frauen fordern aktuell eine Gesetzesänderung, um die Nutzung einer elektronischen Fußfessel für Täter im Kontext häuslicher Gewalt zu ermöglichen. Insbesondere auch, um die Verstöße gegen die Kontaktverbote besser überwachen zu können. Da würde mich auch interessieren, wie die Einschätzung von Ihnen als Praktikerinnen dazu ist.
Schwierig. Tatsächlich finde ich sehr interessant. Mich würde auch tatsächlich interessieren, wie das denn umgesetzt wird. In vielen Dingen wird es das vielleicht auch erleichtern, aber ich bin sehr gespannt und sehr offen darüber, wie man es dann umsetzen kann, wie das Ganze aussieht. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Frau ihn wieder freiwillig zurück und lässt und reinlässt. Wie wird denn damit umgegangen, wenn die Fußfessel quasi anzeigt, sie ist jetzt, er ist jetzt zum Beispiel wieder bei der Betroffenen? Und wer überwacht das? Wie sieht das Ganze aus? In welchen Fällen? Wirklich in jedem Fall? Das wäre ja, also denke ich schon, gigantische Maßnahme, oder genau in welchen Fällen wird das gemacht, nur wirklich im Hochrisiko, oder weiß jetzt nicht, wie sie sich das vorgestellt haben tatsächlich.
Und also vielleicht zur Einordnung müsste man ja vielleicht auch nochmal wissen, also es wurde eben gesagt, dass im Fall der Wegweisung kann es ja eigentlich noch nicht sein, weil das kann ja eigentlich nur gerichtlich verfügt werden, also kann tatsächlich nur bei einer Kontaktsperre dann verfügt werden. Inwiefern, also wie häufig es eigentlich ist, dass diese Täter dann die Kontaktsperre missachten und ob das dann genau diese gefährlichen Fälle sind, die dann auch zu einem Mord oder Mordversuch führen.
Das Kontaktverbot bezieht sich ja auch auf eben telefonisch, per E-Mail. Mhm. Und da bringt mir zum Beispiel eine Fußfessel ja nichts, ne? Also er kann ja 50 Kilometer entfernt sitzen und spammt die zu mit Anrufen und Nachrichten und E-Mails. Natürlich haben wir welche, die immer wieder hingehen, also die noch was klären wollen, die letzte Aussprache. In dem Fall wäre es dann natürlich, könnte man sehen, ja, tatsächlich hier nachweislich, die Fußfessel hat sich vor dem Anwesen der Betroffenen befunden. Aber es ist auch immer sehr viel eben Frage nach dem, einmal juristisch, wie ist es geklärt, finanziell, wie wird das gemacht, einfach die Anschaffung und eben personell, also wer überwacht das und was läuft dann an tatsächlich? Also das, was ich bisher gelesen habe darüber, es war noch sehr wenig Information, wie das dann ausgestaltet werden würde. Gut finde ich, dass man immer wieder über neue Ideen nachdenkt, also um das Ganze anzugehen. Also mit Sicherheit ist das ein richtiger Weg. Vielleicht wäre ja auch ein richtiger Weg, dass man zum Beispiel mal sagt, die 10 Tage Wegweisung, also wo man jetzt noch uns beim Verstoß bei einem OVI-Bereich bewegen würden, das kann die Frau nicht einfach aufheben. Dass selbst die Frau eben dagegen verstößen würde, wenn sie sagt, sie nimmt den Mann wieder auf. Weil ich denke, in dem einen oder anderen Fall ist es schon so, dass die Frau schon stark unter Druck steht. Und der Täter vielleicht schon zu ihr sagt, du kannst mich doch jederzeit wieder aufnehmen, es liegt doch nur an dir. Und sie könnte sich dann in dem Fall darauf berufen sein, ich würde dich ja gerne wieder aufnehmen, aber ich darf ja nicht.
Wäre dann schwierig, wenn sie dann dafür bestraft würde, ne?
Klar, das ist natürlich, das müsste man irgendwie anders, alles hat immer seine Schattenseiten.
Ja.
Aber es würde der Frau, die ist ja teilweise eben nicht nur vom Täter unter Druck, sondern gibt es ja auch einen familiären Druck, ne, diesen sozialen, aber wie gesagt, also ich denke auch, ja, eine Überlegung elektronischer Fußfessel müsste man überlegen. neuer Ansatz. Aber
ist auch ein neuer Ansatz zu prüfen, zu gucken, was ist vielleicht möglich, was ist nicht möglich, finde ich schon wichtig und gut, wie wir es vorhin schon gesagt haben, immer mal wieder erweitern. Was kann man machen, was gibt es für Möglichkeiten?
Ja. Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch etwas, wo Sie dringende Handlungsbedarfe sehen oder wo Sie denken, da müsste jetzt wirklich mal was passieren oder da könnte man noch sehr viel verbessern in diesem oder jenem Bereich?
Naja, also ich denke, es liegt viel immer am Personal, wie schnell ein Vorgang abgearbeitet werden kann. Und ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass die Justiz einfach zu viele Fälle hat für zu wenig Personal. Und wenn man dann die Betroffenen hört, also sie würden sich schon wünschen, wenn etwas schneller dann ein Gerichtsverfahren zum Beispiel anstehen wird. Also dann kommen dann schon zig Verstöße zusammen und dann auch so ein Spruch vom Täter, naja, mir passiert ja eh nichts. Das ist natürlich für eine Frau auch ernüchternd, die das eigentlich eh nicht sieht. Also das würde ich mir schon wünschen, dass es einfach viel schneller eine Sanktion stattfinden würde für den Täter, dass er nicht mit großem Abstand erst zur Sache befragt und dann gegebenenfalls bestraft wird.
Gut, schwierig ist zum Beispiel aber halt auch, wenn die Frau oder die Betroffene gerne umziehen möchte und wir wissen alle, dass zum Beispiel Wohnraum wirklich sehr knapp ist, also wirklich dann auch mit Kindern vielleicht noch was Neues zu finden. Klar, das sind jetzt große Wünsche, sage ich mal, aber das erschwert natürlich auch die Arbeit jetzt nicht unbedingt nur von der Polizei, sondern auch von den Unterstützungseinrichtungen, die sich da wirklich sehr, sehr ins Zeug legen und sehr viel bemühen. Aber also ich denke, es gibt immer kleine Sachen, die es wünschenswert wäre, wenn es vielleicht einfacher wäre. Wichtig ist halt, dass man immer mal wieder dran bleibt und vielleicht auch immer mal wieder die Wünsche äußert. Und ja, jeder vielleicht versucht, sein Bestes zu geben.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist, kannst du beim bundesweiten Hilfetelefon unter 08000 116 016 anrufen oder auf der Seite hilfetelefon.de die Chatberatung nutzen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche und in insgesamt 17 Sprachen, anonym und kostenlos. Hier erhältst du auch Informationen zu den Fachberatungsstellen vor Ort. Aber auch wenn du Betroffene in deinem privaten oder beruflichen Umfeld hast oder einen entsprechenden Verdacht, kannst du dich dort beraten lassen. Schau nicht weg. Gewalt gegen Mädchen und Frauen geht uns alle an. Gemeinsam können wir Veränderungen schaffen.